Guten Morgen. Ja, nun zum letzten Sonntag der Predigtreihe Macht Gott glücklich. War Jesus glücklich? Hatte er überhaupt danach gestrebt, glücklich zu sein? Was denken Sie dazu? Wollte Jesus Menschen glücklich machen? Und wenn ja, wollte er selber Vorbild sein? Die Frage, die wir in diesem Jahr mit unserer Predigtreihe stellen, die provoziert mit Absicht. Macht Gott glücklich? Eine Zeit lang hieß unser Arbeitstitel, was bringt mir der Glaube? Aber diese Frage erschien uns dann doch etwas zu vordergründig, zu banal. Es geht doch im Leben wie im Glauben nicht immer nur darum, was es mir bringt. Das ist doch pubertär. So zu fragen ist doch ziemlich unerwachsen. Aber trotzdem, nach Glück streben wir doch alle. Es darf doch das Lebensziel sein, glücklich zu werden, oder nicht? Wohl wissend, dass das nicht bedeutet, dass ein Leben frei von leidvollen Erfahrungen ist, sicher nicht. So wie die Nacht zum Tag gehört, gehört auch das Leid zum Leben dazu und auch zum Glück. Und wenn das so ist, dass wir im Leben glücklich werden wollen und glücklich werden dürfen, hilft uns dazu der Glaube? Das ist die Frage. Oder ist der Glaube eher im Weg? Oder noch schärfer gefragt, sind Menschen vielleicht sogar glücklicher, wenn sie nicht an Gott glauben? Das ist heute das Thema. Vielleicht mögen Sie den einen oder anderen Gedanken mitgehen, vielleicht auch nicht. Es wäre in jedem Fall gut, wenn Sie Ihre Antwort auf die Frage finden. Macht Gott glücklich? So feiern wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen zu Beginn das Lied 155, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend. Bitte nehmen Sie Platz. Als Psalm lesen wir heute die Seligpreisungen Jesu. Sie finden sie im Gesangbuch unter der Nummer 760. glaube, Sie haben das bei einem der vorigen Gottesdienste schon ausprobiert. Das Wort selig kommt in unserem Sprachgebrauch ja eher selten vor. Man kann es auch mit glücklich übersetzen. Das wollen wir einfach mal versuchen. Ich ersetze das Wort selig immer durch glücklich. Bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. Glücklich sind, die da geistlich arm sind. Glücklich sind, die da Leid tragen. Glücklich sind die Sanftmütigen. Glücklich sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Glücklich sind die Barmherzigen. Glücklich sind, die reinen Herzens sind. Glücklich sind die Friedfertigen. Glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Herr unser Gott, wir suchen nach dem Glück und schämen uns manchmal dafür. Du allein sollst doch unser Glück sein, oder nicht? Wie hast du mich gemeint, Gott, als du mich geschaffen hast? Wolltest du, dass ich glücklich werde? War das dein Auftrag für mein Leben? So komme ich jetzt zu dir. Ich will mich dir ganz öffnen. Gott, wir bitten dich jetzt um deine Gegenwart. Komm zu uns mit deinem Wort. Wir wollen hören. In der Stille bringen wir vor Gott, was wir besonders auf dem Herzen haben.
Herr, du hast uns gehört. Nun rede mit uns. Amen.
Bitte nehmen Sie Platz, wir hören die Lesung.
Psalm 73. Gott ist Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Sie sind nicht in Mühsal, wie sonst die Leute, und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Sie tun, was ihnen einfällt. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. Sie sprechen: Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Frevler. Die sind glücklich für immer und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wir singen gemeinsam das Lied 382.
Ein Hirte hat 100 Schafe. Er ist ein guter Hirte. Er versorgt seine Schafe mit allem, was sie brauchen. Er kümmert sich um sie und kennt jedes einzelne mit Namen. Eines Tages geschieht es, dass eines fehlt. Ein kleines Schaf tut, wovon alle kleinen Schafe träumen. Es macht sich auf und erkundet die Welt. Allein. Und es verläuft sich. Findet nicht mehr heim. Das kleine Schaf ist ohne Hirte verloren. Als der Hirte abends merkt, dass eines fehlt, macht er sich sofort auf die Suche und ruht nicht, bis er sein Schaf wiedergefunden hat. Glücklich nimmt er es auf seine Schultern und glücklich kehrt das kleine Schaf zurück nach Hause zur Herde und Hirte. Dieses wunderbare Gleichnis hat Jesus erzählt. Alle Kinder lieben es. Denn die Sehnsucht nach Geborgenheit, nach dem Dazugehören, nach dem Nicht-Verloren-Gehen, die findet hier in dieser Geschichte ihren kindgemäßen Ausdruck. Ein anderes Gleichnis, wir nennen es meistens das Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber es geht eigentlich um zwei Söhne eines Vaters. Der eine ist rechtschaffen und fleißig, bleibt zu Hause, tut seine Arbeit, ohne große Ansprüche zu stellen. Der andere aber will hoch hinaus, will die Welt sehen, neue Wege gehen, will das Leben in seiner ganzen Fülle kosten. Er verlässt sein Zuhause und mit dem Geld des Vaters geht das auch lange Zeit gut. Dann aber kommen unerwartete Probleme. Die Welt zeigt auf einmal ihr hässliches Gesicht. Wirtschaftskrise. Der Sohn wird arbeitslos. Freunde wenden sich ab. Schließlich endet er obdachlos und einsam. Was tun? Es ist nicht mehr so einfach wie in der Geschichte von dem kleinen Schaf. Er muss jetzt selbst etwas tun. Niemand kommt und sucht ihn. Er muss eine Entscheidung treffen. Er ist für sich verantwortlich, für sein Handeln, sogar für sein Handeln in der Vergangenheit. Er ist auch für sein Scheitern verantwortlich. Lange überlegt er hin und her. Am Ende entscheidet er sich für das Heimgehen. Es fällt ihm nicht leicht. Und er weiß auch, dass nicht alles wieder sein kann wie vorher. Aber er hat Glück. Er erlebt, dass er wieder aufgenommen wird. Zwei Gleichnisse Jesu, die in unseren Erzählungen des Glaubens eine große Rolle spielen. Im Religionsunterricht, im Konfirmandenunterricht. Sie fehlen in keiner Kinderbibel und sie werden gerne in der Kinderkirche erzählt. Beide Gleichnisse erzählen in erster Linie ja von Gott, von seiner Gnade, von seiner Liebe zu den Menschen, auch zu den Menschen, die eigene Wege gehen. Auch zu den Menschen, die ausprobieren wollen, ob sie woanders nicht glücklicher werden. Die Lehre aus beiden Gleichnissen ist zunächst einmal, zu Hause ist es doch am schönsten. In Wahrheit, sagen die Gleichnisse, denn sie reden ja eigentlich von Gott, in Wahrheit sind wir bei Gott geborgen und nur bei ihm. Beim kleinen Schaf ist das ganz fraglos so. Alle Kinder glauben ja an Gott. Sie spüren, dass sie ohne letzte Geborgenheit verloren sind auf der Welt, ohne Eltern, aber auch ohne Gott. Sehr viel differenzierter ist das bei dem Gleichnis der beiden Söhne. Jugendliche zum Beispiel, so Konfirmanden und aufwärts, die können schon darüber nachdenken, ob es klug ist, wieder nach Hause zu gehen, wenn man Mist gebaut hat. Ob man in der Not den Heimweg antritt, ist da schon nicht mehr ganz so selbstverständlich. Und wie ist es für uns Erwachsene? Wir setzen doch alle auf ein Leben in Autonomie, Selbstbestimmung. Wir möchten uns nichts mehr sagen lassen, das ist vorbei, von niemandem. Wir möchten nach eigenen Regeln leben, auf eigenen Füßen stehen. Wir möchten keinesfalls Schaf in einer Herde sein. Wir möchten auch nicht nach Hause schleichen müssen, in dem Gefühl, versagt zu haben. Wir möchten stolz, unabhängig, selbstbewusst sein und auch so leben. Was uns Menschen eint, ist das Streben nach Glück. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, auch Alte. Wir möchten glücklich sein oder glücklich werden und wir tun alles dafür, was nötig ist. Aber was ist das? Was macht uns glücklich? Eine Tafel Schokolade kann kurzfristig helfen, hält aber nicht lange an und macht dick und deswegen wieder unglücklich. Ist es Glück, wenn wir möglichst viele unangenehme Erfahrungen vermeiden? Wenn wir versuchen, Leid und Schmerzen aus dem Weg zu gehen? Sind wir glücklich, wenn wir gesund und satt und sicher sind? Die Werbeindustrie möchte uns das ja mit aller Macht beibringen. Die richtige Versicherung, das smarte Home, das richtige Waschmittel und das Lieblingsmüsli der Kinder auf dem Tisch, alles das macht glückliche Familien noch glücklicher. Und bei kleinen Problemchen gibt es was von Ratiofarm. Wir ahnen und wissen aber, so einfach wie in der Fernsehwerbung ist es nicht. Das Glück lässt sich nicht kaufen. Und dann macht uns nachdenklich, dass wir Menschen kennen, die alles haben und doch unglücklich sind. Genauso wie wir ja auch Menschen kennen, die vom Schicksal gebeutelt wurden und die doch immer wieder so etwas wie Glück ausstrahlen können. Irgendwie muss das mit dem Glück und dem Glücklichsein tiefer liegen. Und damit kommen wir zum Thema unserer Predigtreihe. Ist es am Ende Gott, der glücklich macht? Gott nahe zu sein, ist mein Glück? Ist es das? Oder ganz anders mit dem heutigen Thema gefragt, kann man auch ohne Gott glücklich sein? Oder wie wir schon im Psalm gehört haben, sind die Gottlosen vielleicht glücklicher? Ich komme nicht darum herum, hier ein Problem christlicher Gemeinden direkt anzusprechen. Wie alle Gemeinschaften neigen auch wir Christen dazu, uns gegenseitig zu bestätigen. Wir suchen instinktiv die Gemeinschaft der Gleichgesinnten. Zu spüren, dass die anderen so sind wie ich, so denken und so glauben wie ich, das gibt mir Sicherheit. Da weiß ich, ich bin nicht ganz falsch. Die anderen sehen es doch auch so. Dass wir uns gegenseitig stärken und kräftigen, ist nicht falsch. Auch dazu ist Gemeinde da. Aber es lauert eine große Gefahr. Die Gefahr nämlich, dass wir andere, die nicht zu uns gehören, in ihrer Weise zu leben und zu glauben herabsetzen, um der eigenen Selbstvergewisserung willen. Wie meine ich das? Solche Gleichnisse wie die beiden, die ich kurz angerissen habe, die lieben wir ja auch deshalb, weil sie uns bestätigen. Zu Hause bei Gott ist es eben doch am schönsten. Und selbst der verlorene Sohn, der ja alles ausprobiert hat in der Welt, der sein Geld verprasst hat, selbst der kommt wieder zurück und sagt uns, so ist es richtig. Wir, die wir an Gott glauben, meinen zu wissen und behaupten auch deshalb schnell, dass es nur bei Gott Geborgenheit und Glück gibt. Weil wir es so erfahren haben, weil wir es so gelernt haben und weil wir es so glauben, möchten wir, dass es wahr ist. Alles andere würde uns in Frage stellen, würde uns verunsichern. Und verunsichert werden wir nicht gerne. Im 73. Psalm, den wir als Schriftlesung gehört haben, wird das auf drastische Art und Weise deutlich. Und ich gestehe, dass ich die härtesten Passagen rausgeschnitten habe. Sie können aber ja gerne mal selber nachlesen im Gesangbuch oder in der Bibel. In dem Psalm wird ganz klar gesagt, wer nicht an Gott glaubt, ist ein Frevler, ein Gottloser. Und über diese Frevler und Gottlose zieht der Psalm regelrecht her.
Sie prangen in Hoffart und füllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie höhnen und reden böse. Sie reden und lästern hoch her.
So böse, sagt der Psalm, sind die anderen, die Gottlosen, die nicht zu uns gehören, die draußen sind. Und das darf doch nicht sein, das muss doch bestraft werden. Das ist die Anfechtung der Glaubenden, sehen zu müssen, dass die Bosheit der Gottlosen nicht auf dem Fuße bestraft wird. Im Gegenteil, es scheint diesen Menschen auch noch besser zu gehen als denen, die sich wie der Psalmbeter oder die Psalmbeterin an Gott halten.
Ich sah, dass es den Frevlern gut ging. Für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt.
Das ist die höchste Anfechtung. Und wir hören förmlich die verzweifelte Frage hinter dem Psalm: Was nützt mir denn dann der Glaube an Gott? Warum geht es ohne Gott genauso gut im Leben, vielleicht sogar noch besser? Warum sind die Gottlosen glücklich und ich nicht? Und ganz klar ist da im Psalm auch die Bitte und die Erwartung an Gott, dass er die Ordnung und die Gerechtigkeit wenigstens am Ende wiederherstellen möge.
So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken.
Ist das unser Trost? Ist das der Trost der Glaubenden, dass alle anderen untergehen und ein Ende mit Schrecken nehmen? Dass sie alle in die Hölle fahren? Dass alle Mühsal des Glaubens wenigstens am Ende gerecht wird? Ich finde das einen furchtbaren Gedanke. Das eigene Glück, die eigene Glaubensgewissheit aufzubauen auf dem Untergang der Gottlosen. Kein Wunder, finde ich, ist es, wenn Menschen, die so denken, viel Bitterkeit, aber wenig Glück ausstrahlen. Kein Wunder, wenn Gemeinden, die sich hinter solch monströsen Glaubenswahrheiten verschanzen, nur zynische Kaltherzigkeit gegenüber anderen zustande bringen. Nein, das kann es nicht sein. Das kann nicht unser Trost sein. Das kann auch nicht das Glück sein, das Gott uns zugedacht hat in der Schöpfung, als er sprach: Siehe, es war sehr gut. Das kann nicht gemeint sein, wenn Jesus sagt: Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glücklich sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, sie sollen satt werden. Nein, wir werden das Glück des Glaubens, wir werden eine glückliche Liebe zu Gott niemals auf dem Unglück der anderen aufbauen können. Und wir sollten sehr wachsam sein, dieser Gefahr nicht zu erliegen. Zu menschlich ist die Versuchung danach. Nein, wir müssen unser Glück schon selbst finden. In uns, in unserem Leben, in unseren Beziehungen, auch und gerade in der Beziehung zu Gott. Es fängt damit an, dass wir uns erlauben, glücklich zu sein. Dass wir uns erlauben, nach Glück zu streben. Warum ist das eigentlich nicht selbstverständlich? Was läuft in unseren Köpfen, vielleicht auch manchmal in unseren Gemeinden schief, dass wir Gott und Glücklichsein nicht zusammenbringen? Wer hat das denn eigentlich gesagt, dass für Christen das Leiden der Selbstzweck wäre? Wo steht das bitte in der Bibel? Ja, natürlich, manchmal kann man das Leid nicht vermeiden, das ist ja wahr. Das gehört zum Leben dazu. In extremen Fällen auch das Leiden um des Glaubens willen. Von den frühen Märtyrern von Stephanus angefangen bis heute. Viel häufiger aber ist das selbstgemachte Leid, das selbstverschuldete Elend aus falsch verstandenem Glaubenseifer. Ein wunderbares Beispiel dafür aus der Bibel ist die Erzählung vom Propheten Jona. Jona war ein Premium-Ehrenamtlicher, ein direkt Gott unterstellter Mitarbeiter, ein Teilzeitprophet. Er bekommt von Gott einen zugegebenermaßen nicht leichten, aber trotz allem überschaubaren Auftrag. Er soll nach Ninive gehen, also in die Stadt, die allen Frommen damals als der Inbegriff der Gottlosigkeit galt. Und er soll dort eine Kurzpredigt halten, eine sehr kurze Kurzpredigt. Er soll sagen, Gott hat eure Bosheit gesehen, noch 40 Tage, dann wird eure Stadt untergehen, so soll er sagen, und noch dazu, falls ihr euch nicht bekehrt. Aber das Letzte war wirklich nur eine Formalie, denn damit konnte ja niemand rechnen. Das war Jonas Auftrag, nicht mehr. Er hätte nach ein paar Tagen glücklich wieder zu Hause sein können. Auftrag erfüllt. Aber was macht Jona daraus? Er macht daraus eine monatelange Katastrophentour durch die halbe Welt. Erst gibt er sein sämtliches erspartes Geld aus für die Flucht über das Mittelmeer. Dann will er im Sturm lieber sterben, als Gott um Erbarmen bitten. Und schließlich steht er nass und streng nach Fisch riechend am Strand und bekommt den gleichen Auftrag erneut. Diesmal geht er. Aber gelernt hat er nichts. Denn statt sich nach seiner Predigt in Ninive über den unerwarteten Missionserfolg zu freuen und fröhlich heimzukehren, hockt er wochenlang in einer zugigen, selbstgebastelten Hütte oberhalb von Ninive und wartet auf den Untergang der Stadt und den Tod der Gottlosen. Er holt sich einen Sonnenbrand und will schon wieder sterben, weil er es nicht erträgt, dass Gott sich der Gottlosen erbarmt. Ende offen. Eine Geschichte, die in der Bibel mit sehr viel Humor erzählt wird, aber eigentlich eine tief traurige und furchtbare Geschichte ist. Leider hat Jona viele Nachahmer gefunden. Die Geschichte des einerseits äußerst erfolgreichen, neben 120.000 Menschen und Tieren in Ninive haben sich auch noch Matrosen aus aller Herren Länder auf dem Mittelmeer zu Gott bekehrt. Also des äußerst erfolgreichen, aber trotzdem höchst verbitterten, todessehnsüchtigen und unglücklichen Propheten Jona, die ist ja kein Bericht, sondern eine Lehrerzählung. Wir sollen aus ihr lernen. Wir sollen lernen, glücklich aus der Barmherzigkeit Gottes zu leben und es auszuhalten, dass andere ihr Glück auf ihre Weise finden. Ob mit Gott, aber vielleicht anders, oder ohne Gott. Wir sollen ja und dürfen von unserem Glauben reden und erzählen von dem, was uns glücklich macht, natürlich. Wer aber ohne Gott glücklich ist, der hat von uns vor allem eins verdient: Respekt. Ohne jeden Hintergedanken. Ohne das heimliche Spekulieren darauf, dass es vielleicht doch ein unseliges Ende gibt. Und alles andere können wir getrost Gott überlassen. Wir sind es nicht, die seine Gnade und seine Barmherzigkeit rationieren und verteilen müssen. Noch ein Gedanke. Wir alle werden im Alter, wenn es auf das Ende zugeht, wieder mehr zu Kindern. Das ist etwas Schönes. Die verbissene Selbstbehauptung der Erwachsenen weicht einer Gelassenheit des Alters. Es bedeutet auch, dass wir im Glauben wieder kindliche Unbefangenheit annehmen können. Wir finden uns an unserem Ende vielleicht erneut wieder im Bild des Hirten, der das kleine Schaf auf den Schultern nach Hause trägt. Ja, Gott macht glücklich. Aber wir sollten ihm dabei nicht im Wege stehen. Amen. Wir beten und stehen dazu auf. Gott, wir danken dir von Herzen für das Leben, das du uns geschenkt hast. Für die Möglichkeit, es zu gestalten. Wir danken dir für die Menschen, die uns gut tun. Für das kleine Glück jedes einzelnen Tages. Und für das große Glück, in dir geborgen zu sein. Gib uns große Liebe für die Menschen, die uns begegnen. Wir bitten dich für alle Unglücklichen, auch für uns selbst. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sie ein Ort werde, an dem Menschen aufatmen können. Sei bei allen Kranken, halte die Sterbenden in deiner Hand. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir singen noch einmal die Seligpreisungen, diesmal vertont im Gesangbuch Nummer 651, weil ich es grundsätzlich hasse, dass man Liedtexte aus eigenem Antrieb verhunzt. Bleiben wir bei dem Wort selig seid ihr. Wir singen es also so, wie es im Gesangbuch steht. Aber vielleicht können Sie im Hinterkopf das Wort glücklich immer mal noch mal mitdenken. 651.
Ich bitte Sie, sich zum Segen zu erheben.
Geht in den Tag und in die vor euch liegende Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.